kämpferisch.
Nee, auch, also als es anfing, habe ich gedacht, okay, das ist ja eine wirklich, das sind zwei Vierer-Abwehrketten, die ganz dicht sehr weit hinten stehen. Also das Gegenteil von Gegenpressing und von frühem Angriff, sondern wirklich kommen lassen und tatsächlich nur zwei Spitzen vorne, die so ein bisschen ärgern, aber alles erst ab der eigenen Mittellinie. Sonst gar nicht. Und das finde ich halt wirklich, das fand ich jetzt so zu Anfang gedacht, okay, zu Hause gegen Nürnberg muss man jetzt nicht unbedingt, da kann man auch mal gucken, ob man selber was auf die Beine stellt, aber das fand ich dann schon nachher im Laufe des Spiels schon sehr gelungen. Und
aber du hast auch, in der zweiten Liga generell das Ding, dass eine Mannschaft, die destruktiv spielt, die hinten drinne steht, darauf wartet. Und wir haben immer gut ausgesehen gegen Mannschaften, die offensiv gespielt haben. Und sobald wir kommen müssen, haben wir ein Problem. So Darmstadt war ja wieder das Gegending, ne? Kassierst das 1-0 nach 7 Minuten. Und, ja, und dann rennst du die ganze Zeit an, hast keinerlei Mittel, so eine massive Verteidigung.
Ich habe eine Kolumne natürlich vor dem Nürnberg-Spiel.
Ah, vor dem, ne? Nach dem Darmstadt-Spiel?
Nach dem Darmstadt-Spiel.
Ja, ja.
Und nach dem Heidenheim-Spiel.
Ja.
Aber ich mache das gar nicht von einem Spiel abhängig. Ich mache es, so wie ich das geschrieben habe, war das grundsätzlich.
Ja, die Eindrücke sind nur relativ frisch jetzt vor dem Nürnberg-Spiel. Und ich finde, da haben sie es wirklich gut angestellt. Und da stand die Defensive auch wirklich gut. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass also jetzt nicht eine fußballerisch kreative große Idee da war, aber dass zumindest, wenn es jetzt was gab, was der Trainer mitgeteilt hat, und dass das war, was umgesetzt wurde. Also dass es zumindest gut gearbeitet wurde und auch viel geackert wurde und halt auch, es gab auch Torschüsse.
Ja, das
fand ich jetzt okay. Das fand ich jetzt das erste Spiel
zu Hause seit langer Zeit. Das spielt jetzt keine Rolle für das, was, genau, war, ja, was ich geschrieben habe oder so.
Nee,
also,
klar.
Ich habe einen Rundumschlag, wenn du so willst, gemacht. Also oder über die Jahre verteilt, was mir aufgefallen ist.
Klar, das ist.
Wie gesagt, ich habe im Volksparkstadion damals das 2:0 gegen den HSV 77 gesehen. Mit Kürkan und Gerber. Und dann die glorreichen Zeiten mit Golke, Zander und so weiter. Also, damals war das doch gar kein Kultclub. Das war andere. Ja, wann bist du stark?
19:10
Uhr. Pauli mal los. Herzlich willkommen beim 19:10 Podcast. Es ist irgendwas um 19:10 Uhr. Wir haben heute Rolle Fuhrmann zu Gast. Moin, dass du da bist.
Hallo, hallo.
Hallo, hallo. Sehr schön. So fängt nämlich jeder Tweet an und heute auch unser Podcast. Es ist inzwischen die 7. Folge und wir sprechen ja regelmäßig auch wieder darüber, wie wir zu St. Pauli gekommen sind und was St. Pauli ausmacht. Und im letzten Podcast haben wir darüber gesprochen, was denn St. Pauli im Moment so langweilig macht oder machen könnte. Und unter anderem ist uns auch aufgefallen, dass es eine Diskrepanz gibt zwischen der Zeit, in der es noch Typen in der Mannschaft gab, vielleicht auch Typen im Fußball, vielleicht geht das heute gar nicht mehr, auch Spieltypen gespielt wurden, die vielleicht andere sind als im Moment. Und die Kolumne von Rollo in der Mopo von letzter Woche, die hat mich inspiriert, mal Hallo Hallo zu sagen und zu fragen, ob er nicht Lust hat, vorbeizukommen. Und dann haben wir uns heute bei Markus in der Firma getroffen, an einem großen braunen Schreibtisch mit großen braunen gemütlichen Sitzen. Es stehen ein paar Bier und Mineralwasser auf dem Tisch. Es darf geraucht werden und dann können wir anfangen mit dem Podcast. Es gibt keine Typen mehr im Fußball und bei St. Pauli auch nicht. Keine Ecken und Kanten. Oder habe ich da deinen Text missverstanden?
Ja, jein, würde ich sagen. Also ich weiß gar nicht so sehr, Typen, das hört man ja auch oft im nationalen Fußball, so wie Matthäus oder Basler oder Effenberg und so weiter und so fort, dass die fehlen. Ich beziehe das nicht nur auf Personen. Ich glaube, das Spiel hat sich verändert. Die Spieler sind verwöhnter, sie bekommen sehr viel mehr Geld als früher und sie sind auch mediengeschult. Insofern ist es natürlich so ein bisschen Mainstream geworden. Es gibt ja immer noch ein paar Ausnahmen. Aber das war eigentlich gar nicht so der Beweggrund. Es wäre auch zu einfach. Es gibt keine Typen mehr. Auch die jetzige Mannschaft hat noch durchaus Typen wie Kalla oder Sobich oder auch Himmelmann. Vielleicht wird er mal ein richtiger Typ. Leider fehlt Buchtmann im Augenblick. Also es sind durchaus noch so Typen da. Das ist aber nicht der Beweggrund. sondern ich habe ja angefangen mit ein bisschen von früher zu schreiben. Meine St. Pauli-Liebe begann ja mit dem 2:0-77 im Volksparkstadion durch Kulka und Gerber. Und es war damals noch kein Kultclub, auch 88, 89 nicht, mit Golke, Zander und Ippich und so. Aber ich hatte immer schon eine Schwäche für einen Underdog. Und deshalb bin ich da eigentlich auch zugestoßen. Deshalb war das auch dann doch relativ schnell mein Verein. Ob ich es wollte oder nicht. Irgendwie, ihr wisst ja, wie das geht. So eine Beziehung kann man sich aussuchen, einen Verein nicht. Das kam einfach so. Und auch wenn ich manchmal sauer war, aber und auch jetzt, das war, das ist und bleibt immer mein Verein. Aber es geht eben, wie gesagt, nicht nur um so Typen. Es geht eigentlich um mehr. Es geht um die ganze Entwicklung. Es geht um das Spielsystem. Es geht darum, wo will St. Pauli eigentlich hin? Alleine vom Kult und von den tollen Fans und so weiter. Ich weiß nicht, wie lange man davon leben kann. St. Pauli kann in der Bundesliga, in der zweiten und auch in der dritten Liga spielen. Das Stadion wird voll sein. Aber ob das auf ewig so weitergeht, das ist mir gar nicht klar. Also, wo ist die Vision?
Wir hatten ja die letzten Podcasts auch mal so ein bisschen polemisch genau dasselbe herausgeschält, dass im Grunde genommen St. Pauli ja gar kein Bundesliga, noch nicht mal Zweitliga Fußball braucht, um wirtschaftlich zu überleben, und dass es vielleicht sogar eine gute Idee wäre, mit dem Fußball überhaupt aufzuhören. Und von den 23 Veranstaltungen, die man im Jahr ausrichten darf am Milan-Tor, vielleicht Konzerte zu machen.
Ja, das ist natürlich ein bisschen blödsinnig, finde ich. Also Fußball wird immer gespielt werden und wird immer geliebt werden. Nur, was dahinter steckt, ist, es bauen sich Parallelwelten auf. Das muss man einfach so sehen. Es gibt die eine Welt, die ganz oben spielt, Champions League und in der Spitze der Bundesliga. Die hat mit der anderen Welt ab, sag ich mal, vierter, fünfter Liga abwärts nichts mehr zu tun. Ich bin sehr viel jetzt im Amateurfußball unterwegs und erlebe da noch so ein bisschen so Vereinsleben wie früher. Die Kids, die kicken da, die Mütter backen Kuchen und so weiter. Da ist die Welt, wenigstens die Fußballwelt, auch noch in Ordnung. Sicherlich nicht überall, weil es auch im Amateurfußball dann politische Auseinandersetzungen gibt und Rechtsradikale da sind und so weiter und so fort. Das ist sicherlich nicht das, was ich meine. Aber es gibt eben diese, sagen wir mal so, die Fußball lieben, diese Welt. Das gibt es übrigens in anderen Sportarten auch. Ich glaube, ich bin ja Windsurfer und es gibt Massen an Windsurfer oder Kitesurfer oder Surfer. Es gab auch mal eine Zeit, wo das im Fernsehen mehr stattfand, aber da der Wind nicht zuverlässig ist und die Wellen auch nicht, ist das eigentlich eine totale Freizeitsportart geworden mit so ein paar Ausreißer, irgendwelche World Cups und so, aber die interessieren eigentlich gar nicht mehr. Und genauso ist das auch bei dem Amateurfußball, wo viele Mannschaften gar nicht mehr in die vierte wollen oder in die dritte.
Ja, weil das ja auch eine Todesliga ist.
Ja, weil es auch kostet, weil die Auflagen da sind, die wollen das gar nicht mehr. Und deshalb bilden sich Parallelwelten. Und dann gibt es vielleicht noch so eine Zwischenwelt, in der befindet sich zum Beispiel Altona 93. Die wollen eigentlich schon, merken aber, dass sie dann doch nicht so können. Das kostet alles Geld. Das sind die, die um Liga 4, 3 und vielleicht unten 2 kämpfen, die auch nicht so richtig wissen, wohin geht es. Da gibt es dann Vereine, die gesponsert werden, so wie Heidenheim oder kleine Vereine Sandhausen oder so, die plötzlich da auftauchen. Aber was ist, wenn da die Gelder gestrichen werden? Was ist dann mit diesen Mannschaften? Also im Grunde gibt es zwei Welten und dazwischen so eine Zwischenwelt einfach.
Ja, das sehen wir, glaube ich, genauso, oder?
Natürlich, also es gibt jetzt im Fußball nicht so ein Vakuum oder so, wo nichts drin ist. Es gibt halt einfach, wenn man jetzt, also jetzt normales, klassisches Familienleben, ist ja tatsächlich so, dass es anfängt, dass man relativ früh, wenn man jetzt irgendwie, natürlich meistens männlich sozusagen, dann irgendwann anfängt, Sport zu treiben, dann gibt es in Deutschland nicht viele Alternativen, dann ist es immer, ja, Fußball ist immer das große Thema.
traditionell.
Hat ja, das
meine,
liegt.
Hat meine Eltern, hat meine Großeltern, ja. Opa, mein Vater, wie
auch immer. Und teilweise ist die Entwicklung auch vorangetrieben worden. Wenn ich mal bedenke, es gab in Hamburg die Jahnkampfbahn und so weiter. Es spielte, Leichtathletik spielte mit Bundesjugendspielen und so weiter früher eine sehr viel größere Rolle. Der einzige Sport, der so richtig in Hamburg noch, sagen wir mal so, von den Wurzeln her besteht, ist Hockey. Mhm. Na, wo dann auch große Erfolge auch erzielt werden. Aber das wird sozusagen schon immer gespielt hier. Aber viele Sportarten sind mal hochgekommen und sind wieder runtergerauscht. Na, also ja, das
ist oder was auch immer. Da
ja,
also ist natürlich so, hat man so Wellen, wo man jetzt einen Schub hat und bekannte Spieler in der Spitze hat. Und dann ist das Interesse auch da, aber genauso schnell ebbt das halt wieder ab mit den Leuten.
Ja, das war Hockey nicht. Ne? Also ja, Hockey würde ich sagen nicht. Und Fußball ist es eben so, das wird in der Form auch immer bleiben. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob das auch in 20, 30 Jahren noch gilt. Weil, wenn ich so die Jugendlichen sehe und beobachte, die Kids mit E-Sport oder mit, die machen ja auch ihr eigenes Fernsehen zum Beispiel. Die gucken ja auch kein lineares Fernsehen mehr. Die ja, gucken klar. YouTube und Facebook Live
ja,
und
sowas. Ja, andererseits sind dann auch solche Sachen ganz präsent wie irgendwelche Manager-Spiele auf einer Playstation oder irgendwie Sky oder was auch immer. Also dass die Nähe zu dem Fußballsport ist dann, dann wird halt mal ein Spiel nachgespielt auf der Playstation von Ronaldo und Messi und so. Also da ist das schon da und ich glaube, das Untergerüst, was wir haben, also dass wir eine ganz breite Amateurschicht haben, die wird so schnell nicht wegbrechen.
Nein, das andere ist Event. Ja, so, und da muss man mal abwarten, was passiert, wenn die Ablösesummen ins Unermessliche steigen.
Sind sie ja schon.
Wenn, ja,
das geht ja noch.
Natürlich sind sie das schon.
Da wird es
wenn es immer lang, wenn es immer langweiliger wird, wenn die Meister in allen Ligen immer feststehen, in Deutschland in einer, in Spanien vielleicht zwei, in Italien einer und in England vielleicht, naja, mal im Augenblick auch einer, aber vielleicht mal vier, fünf, die sind ein bisschen breiter aufgestellt. Das spielt natürlich alles eine Rolle.
Da kannst
du und ich weiß nicht, wie das ist. Jetzt kommt noch die FIFA dazu mit Katar und Russland. Also Katar ist eine Katastrophe, finde ich. Dann gibt es ja auch noch Korruption und Doping und sowas alles. Also ich weiß nicht, wie diese Welt irgendwann ausschauen wird. Ich gebe dir aber recht, klar, ich glaube, dass so der Sport in der Kindheit als Jugendlicher und so weiter noch eine große Chance hat, obwohl man nicht vergessen darf, auch ich damals schon als junger Bursche, als Kind sozusagen, habe mich an den Großen orientiert, also an der Nationalmannschaft und sowas. Ich weiß nicht, ob es das dann noch gibt oder ob das dann so aussieht, wie ich das vorhin sagte beim Windsurfen, dass man irgendwie spielt auf dem Platz, auf dem Feld, aber nicht mehr mit diesen Vorbildern oder Idolen oder wie auch immer. Na? Denn man sieht ja auch zum Beispiel die Nationalmannschaft, die Fans, die sind ja auch nicht mehr so begeistert. Und wenn dann Katar kommt noch, ich glaube, dann geht es ganz in den Bach.
Ja, es gibt ja weniger, und vielleicht ist das eine Analogie zum Surfsport, obwohl das ja kein Matersport ist, aber dass die Fußballfans heute gar keine Fans von Vereinen mehr sind. Ich habe mit dem Social Media Manager von Liverpool gesprochen, auf einer Messe, und der hatte mir erzählt, dass sie sich unglaublich freuen jedes Mal, wenn sie beispielsweise Spieler einkaufen, ihre Spieler im Übrigen auch, also wenn sie, beispielsweise haben sie einen tschechischen Spieler und einen koreanischen, die gleich gut sind, gleich viel kosten, dann entscheiden sie sich für den Koreaner, weil da sozusagen gleich sozusagen ein ganzes Land an
ganze Kontinent.
Fanschaft sozusagen
adaptiert
Merchandise kauft, also das ist tatsächlich durchgetaktet. Ne? Also sozusagen auch Spielerprofile werden nach Merchandising.
Also die sind gar nicht mehr Fans ihres Vereins,
sondern des Spielers und folgen dem Spieler auch.
Ja, das gibt's ja auch. Es folgen ja auch zum Beispiel viele Dortmunder Fans Klopp und so weiter.
Immer noch. Bayern, gutes
ja.
Beispiel auch.
Oder Arsenal mit Özil und so weiter.
Und die wandern dann auch mit dem mit. Also die wandern dann mit dem Spieler ja. Von Dortmund.
Event und Stars.
Genau.
Das ist sozusagen ja. Das, was da noch ist.
Und das ist der Club eigentlich zweitrangig, der ist nur noch sozusagen.
Ja, das versucht ja Barcelona auf die zusammenzubringen. Wenn du, ich war jetzt im Oktober im Camp Nou und da ist ja auch, dass die fünf Spieler, die sie da haben, die Kernspieler, hoch dargestellt werden, immer Barca, ne? Mehr als ein Club, und aber die Spieler eben dabei zugenommen werden. Und deswegen waren die auch sauer, dass Neymar weg ist, ne? Weil die haben Neymar aufgebaut und plötzlich haut er ab. Und deswegen zahlen die auch so viel für Messi. Ja. Und da würde ich auch sagen, der gehört dazu. Wenn der weg ist, dann verlierst du eben nicht nur den Spieler, sondern auch ein ganz großes Teil an Vereinskapital.
Ja, du fängst quasi von vorne an. Das ist ja das Problem, in dem Dortmund permanent steckt.
Ja.
Weil er für die ganz Großen jetzt ein Ausbildungsverein geworden ist.
Nicht nur Dortmund. Dortmund als Großer, aber die anderen machen das schon die ganze Zeit, so wie Freiburg, die jedes Jahr zwei, drei gute Spieler verlieren.
Ja, natürlich, bei denen das auch existenziell wird, jedes Jahr. Also das ist ja bei St. Pauli nicht anders, obwohl wir sozusagen da noch sozusagen ein bisschen mehr Schwein haben. Aber weil wir sozusagen, weil wir keine haben, die sozusagen da oben ausschlagen, außer das ist so wichtig, da wird es natürlich noch spannend, diese Saison.
Aber kommen wir mal zu diesem Kernthema zurück, St. Pauli und Typen. Ich habe mir mal auch im Vorfeld jetzt von heute auch nochmal ein paar Filme angeschaut, auch nochmal mit unseren Kulturbeauftragten hier bei uns in der Firma gesprochen. Mit Fabian und du guckst dir die ganzen alten Sachen an und du merkst, klar, früher war viel mehr Emotion drin. Frage, ist das überhaupt, wie Rollo sagt, bei dem Spielsystem überhaupt noch möglich oder sehen wir bei St. Pauli eine ganz andere Entwicklung? Weil ich habe mich auch nach dem Spiel gegen Darmstadt vor 14 Tagen, drei Wochen richtig geärgert. Ich als Berufsoptimist, der immer Platz 3 im Auge hat, dass hier auch wieder die letzte Chance vertan worden ist. Und ich den Eindruck hatte, dass in dieser Mannschaft eigentlich, das heißt, kein Kampf da ist, das ist so platt, aber dass da kein Wille da ist, zu sagen, ich mache einen Unterschied. Und das war nach 11 Spielen der erste Sieg von Darmstadt. Nach 11 Spielen. Also meine Darmstädter Freunde waren hin und weg. Und jetzt haben sie wieder zweimal danach verloren. Also es war nun wirklich keine Übermannschaft, gegen die du da verloren hast.
Das ist aber schon in den letzten Jahren der Fall gewesen. St. Pauli war, wenn ich mich richtig erinnere, hat immer die Tabellenletzten und Vorletzten aufgebaut.
Da können die Spieler auch gar nichts dafür. Das ist so eine Art Fluch, mit dem wir
die Tatsache, das sagen wir mal im Osten und so, diese Spiele.
Sagen wir mal eine kulturelle Eigenart. Also es ist eine kulturelle Eigenart dieses Vereins. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass die meisten Spieler, die zu uns kommen, die davon gar nichts wissen, total erstaunt sind und sagen, also wir haben alle heute gespielt, als hätten wir sozusagen unsere Sachen in Joghurt gewaschen und das ist irgendwie ganz schräg und können sich das nicht erklären. Und ich kann mir das erklären. Das ist ganz, also dass wir gegen Darmstadt verloren haben, das war von vornherein.
Gut, das hat mich aber trotzdem umso mehr geärgert, weil, wie gesagt, das... Jetzt haben wir glücklicherweise ein gutes Spiel gegen Nürnberg gemacht, einen wichtigen Punkt gegen den Abstieg gewonnen. Aber mir fehlt dann auch, wie du sagst, auch ein bisschen die Richtung. Wo soll das denn hingehen?
Ja, also man muss einfach konstatieren, und das mache ich eigentlich, weiß ich nicht, gar nicht zum Vorwurf, vielleicht geht es auch gar nicht mehr anders, dass sie spielerisch eine graue Maus sind, ganz einfach. Ja. So. Und ich weiß nicht, wie lange man graue Mäuse dann irgendwann sehen will oder ob es dann doch irgendwelche Einbrüche gibt. Aber das Grundproblem an dieser ganzen Geschichte ist, die wir zu packen haben, es war 88 so, dass die Fernsehgelder unter allen gleich verteilt wurden. So, und da ist die Schere jetzt derartig auseinandergekippt. Das ist aber analog zu dieser Gesellschaft. Es ist in der globalisierten Gesellschaft auch ein globalisierter Fußball geworden. Und die Schere zwischen Arm und Reich klafft immer weiter auseinander und die da unten kommen nie wieder nach oben, wenn das System sich nicht ändert. Die Amerikaner haben das ja in ihren Profiligen so gemacht, dass die schlechtesten Vereine die besten Nachwuchsspieler kriegen und so weiter. Das ist sicherlich eine Möglichkeit, aber solange dieses System hier so aufgebaut ist, wie es aufgebaut ist, solange wird sich es nicht ändern. Aber es gibt ja auch Mahner, auch sehr bekannte Mahner wie Oliver Bierhoff, der schon davor gewarnt hat, dass man aufpassen muss, dass die Blase nicht irgendwann platzt. Also ich behaupte...
Wo war das? In England auch gerade... Nee, in Italien gerade anfängt zu platzen. Das heißt, also dieses Jahr hat der große... Pay-TV-Sender in Italien gesagt, wir zahlen nur noch
200 Millionen weniger.
Ja, 5 Achtel ungefähr. Ja. Das lohnt sich alles nicht und die Vereine stehen da und sagen, das ist aber gemein, wir haben jetzt eigentlich mit dem Doppelten gerechnet, weil England. Und dann sagen sie, nö, das ist ja einfach.
Nein, das ist auch aber logisch. Wenn du Event hast und wenn du Stars hast und so weiter, dann sind die Erwartungen natürlich auch dementsprechend. Und wie auch sonst im realen Leben, wenn diese Erwartungen nicht erfüllt werden, ob an der Börse oder sowas sonst wo, dann geht es bergab. Dann ist es einfach so. Es gibt in der Wirtschaft genügend Beispiele, ob mit Nokia zum Beispiel im Handymarkt, die 85% Marktanteil hatten und die Zeit verschlafen haben. Und genauso kann es auch natürlich dem Fußball passieren. Das ist auch dann irgendwann, und jetzt nochmal retour auf den Amateurfußball, da sicherlich nicht oder nicht in dem Ausmaße, aber dass es irgendwann mal mit dieser Szenerie da oben bergab geht, ne? Dass nicht mehr die Summen gezahlt werden. Wenn Bayern zum 20. Mal hintereinander deutscher Meister wird, also wer will das denn noch sehen? Da kann der liebe Herr Seifert sagen, ja, viele Vereine, die freuen sich auch, wenn sie um Platz 12 spielen. Ich glaube nicht, dass das letzten Endes der Ansporn ist.
Das hatten wir voriges Mal ja auch ganz kurz. Also ich habe jetzt Fußball auf einem Niveau gespielt, das ist kaum der Rede wert. Aber ich kann mich selbstverständlich daran erinnern, dass ich erstens in jedes Spiel, auch wenn es noch so aussichtlos war, wie beispielsweise gegen den HSV, in dem wir, wenn wir gut gespielt haben, einstellig verloren haben, eigentlich in der Hoffnung gegangen bin, dass ich dieses Spiel vielleicht gewinnen könnte. Also bin ich immer in Spiele gegangen. Und selbstverständlich haben wir als Mannschaft am Anfang der Saison uns auch ausgemalt, dass wir Erster werden können. Obwohl es sozusagen against all odds war. Und ich glaube auch, dass das allen anderen so geht.
Ja, also Frage letzten Endes ja, kann man ernsthaft was machen? Ne? Also das ist...
Wir hatten bei St. Pauli, hatten wir tatsächlich, habe ich ja die These, dass das, dass die Besonderheit des Vereins, dass es ein politischer Verein ist, der eine politische Fanschaft hat, der, sagen wir mal, Pop-Appeal hat. Also St. Ja. Pauli hat mehr als Fußball, es hat sozusagen Pop-Appeal. Was man daran sieht, dass es, dass sozusagen Punkbands in den USA und unseren Jolly Rotter tragen etc. und der Verein auch noch was davon hat. Das ist ja nicht so, dass das...
Also ich glaube, es ist die viertstärkste Marke, oder? Im deutschen Fußball. Die viertstärkste Marke, glaube ich, im Fußball.
Ich glaube, es ist die drittstärkste nach Bayern und Bayern. Also es ist tatsächlich wirklich, wirklich stark, die Marke. Und die Marke ist stark, weil die Basis so stark ist, weil die Basis nicht viel mit Fußball zu tun hat. Da gibt es vielleicht eine kleine Anekdote. Es gibt einen Angestellten des Vereins, der das bestimmt nicht toll findet, wenn ich jetzt seinen Namen nenne oder seine Funktion, aber der auch schon ein paar Jahre da ist und der sich bis heute wundert, wie sehr sozusagen die Fans vom Fußball abstrahieren können. Wir haben gegen den Abschied gespielt und es gab eine Veranstaltung bei in den Räumen des 1910 Museums und dann wurde angefragt, ob man nicht Evadine dazu haben kann. Und dann hat er darauf hingewiesen, dass das das vorletzte Saisonspiel ist, an dem man auch schon theoretisch abgestiegen sein könnte und ob er, dass er das nicht zu sagen kann, dass er Evadine kommt. Und das traf auf vollkommenes Unverständnis. Wieso? Der kann doch trotzdem kommen. Es geht auch nicht um Fußball, es geht auch um Politik. Und das, da hat er gesagt, das verstehe ich bis heute nicht. In den Vereinen, in denen ich bisher gearbeitet habe, geht es primär um Fußball. Das geht es bei St. Pauli nicht. Und das wäre tatsächlich ja meine These, dass das auch eine Chance ist. Und das, was ich zum Beispiel nicht sehe, ist das, was St. Pauli ausmacht, sehe ich auf dem Spielfeld und im Kader nicht. Wenn ich jetzt mal...
Aber ja, was für eine Chance? Rausnehme. Was für eine Chance? Wofür?
Also, dass ich die Besonderheit, dass ich als St. Pauli in der Lage bin, Spieler anzusprechen, die gegebenenfalls, du sprachst vorhin hin von Underdogs, die sozusagen nicht das klassische Profil haben. Also die U12 bis U19 irgendeines europäischen oder nordafrikanischen Landes durchflöht haben und sozusagen die auch nicht jeder will, sondern ein Profil für Spieler zu haben, die mehr zu dem passen, für das der Verein sonst noch steht und dann mal zu gucken, ob man aus diesem Haufen so etwas wie eine Mannschaft machen kann, die den Unterschied macht.
Davon habe ich auch geträumt, dass Messi irgendwann sagt, so, jetzt habe ich alles erreicht, ich habe genug Geld, jetzt rette ich mal einen Verein oder pimp den auf und gehe zum FC St. Pauli. Das hatte ich schon bei Ballack gedacht irgendwie, aber das hat keiner gemacht. Die Frage ist doch, ich weiß, was Leiden heißt. Wenn du so lange in dem Club Mitglied bist, dann weißt du das. Und wenn du das nicht weißt, dann hast du da irgendwie nichts mitgekriegt. Irgendwie.
Doch, ich weiß das auch.
Nein, aber das du meine ich nicht. Ich auch nichts. Ja, aber irgendwann, habe ich auch keine Lust, nur Niederlagen oder so zu kassieren und gar nichts mehr als spielerisch zu sehen. Ich liebe den Fußball. Ich muss schon genug Spiele sehen, die grausam waren oder gar nicht gut und so weiter. Und irgendwann gucke ich mir auch diese Fußballspiele dann nicht mehr an, auch zum Beispiel von der Nationalmannschaft, oder dass sie nebenher laufen. Und Bayern-Spiele brauche ich mir auch nicht mehr angucken, weil ich ja eh weiß, also zumindest Bundesliga, was da geschieht und so. Also irgendwann möchte ich auch wieder Fußball sehen. Und also ich weiß nicht, wie das mit den Kids ist. Ob die nicht von vornherein dann sagen, das ist was, die spielen ja keinen Fußball, was soll das? Da kann ich ja bei E-Sports mehr machen oder kann mir irgendwie gute Stücke bei YouTube ansehen oder selber machen oder so. Wie lange machen die Kids das noch mit? Sind die auch noch bereit, so wie ich dann hier 30 Jahre dazu leiden oder was? Also nicht, es waren natürlich auch 4-5 Jahre dabei, die nicht so waren, aber der Rest.
Ja, aber der Weg dahin war ja auch leiden. Also wenn ich mir, also für St. Pauli haben immer nur Menschen gespielt, die irgendeine Form von Handicap hatten oder noch nicht ganz fertig waren. Wenn ich mir jetzt sozusagen diese Generation angucke, die sozusagen so schmerzlich vermisst wird, und wenn ich mir Finn Bartels angucke, der sozusagen bis zum Strafraum Bundesliga reif war, aber einfach nicht abschließen konnte, zumindest in der Zeit, als er bei uns gespielt hat, als er noch bei Rostock war, dann glaube ich, das 1-0 gegen uns getroffen, wenn ich
die Ehre. Naja, es kommt auch immer darauf an, wer da dann Trainer ist, wie man ihn einbindet. Das ist ja auch so ein Problem. Ne? Wie, es muss passen, hat Fritz von Schon und Taxis mal gesagt. Und das stimmt. Und du siehst oftmals Mannschaften, da passt es und dann passt es überhaupt nicht. Ein super Beispiel dafür, dass es passt, und zwar alles, war Darmstadt, als sie aufgestiegen sind mit Dirk Schuster. Da haben sie die verlorenen Seelen des deutschen Fußballs eingekauft
oder zurückgeholt. Genau das meine ich.
Und das wurde eine Mannschaft. Und was passierte danach? Da die verlorenen Seelen stoben wieder auseinander, so ungefähr, inklusive Trainer.
Ja, und die gingen weg. Die verlorene Seele als Trainer gesucht.
Ja, und das war dann vorbei sozusagen. Ja,
sie haben sich jetzt da wiedergefunden und haben uns eins noch gesiegt.
Und das Problem ist, dass die Spieler, und das ist Romantik nur noch, dass die Spieler sagen, egal ob bei Freiburg oder St. Pauli oder wo, nein, der Verein ist so toll, wir bauen hier was auf, ich bleibe. Sie machen es nicht mehr. Das machen nur die, die keine guten Angebote haben und so weiter. Zuletzt sind hier gegangen Radkowski und Sebastian Mayer und so weiter. Und das war in der Vergangenheit auch schon so. Das ist eben das große Problem dieser Vereine, auch Freiburg. Da erreichen sie den Europapokal und was passiert? Da gehen 2-3 Leute, genau wie bei Mainz in der glanzvollen Zeit mit Holtby und Schürrle und Risse, die gehen und schon schaffen sie nicht mal mehr die Europa League Qualifikation gegen irgendwelche No-Names aus dem Osten. Also das ist das Problem. Und die Frage ist jetzt nicht, ob wir dabei bleiben. Wir bleiben dabei, weil ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile alle, auch wenn ihr jünger seid, in einem Alter, wo man, da wechselt man sowas nicht. Aber ob die Jüngeren das noch alles mitmachen werden, das glaube ich eben nicht. Denn ich glaube, dass das immer mehr Event wird. Und wenn die Events nicht mehr stimmen, dann wandern sie ab.
Also der Weg des Fußballs zu St. Pauli geht, der war mir schon immer ein bisschen suspekt und tat mir auch ein bisschen leid, wenn ich gesagt habe, also ich gehe nicht wegen des Fußballs zu
St. Pauli. Aber natürlich auch wegen des Fußballs. Ich bin ja dahin gekommen, wie gesagt, natürlich, weil sie Underdog sind, aber weil sie dann auch das eingelöst haben, wovon jeder Underdog träumt. So, und im Augenblick lösen sie weder das eine noch das andere ein. Das heißt, sie kommen nicht hoch, genau. Können sie auch gar nicht und spielen aber auch schlecht noch. Im Grunde, was heißt schlecht? Ich will das ja auch nicht alles verteufeln, aber es ist eine graue Maus. Und irgendwann, was will man mit grauen Mäusen? Irgendwann, selbst nehmen wir mal ein Beispiel Bochum, das war auch mal ein Kultclub in gewisser Weise, unabsteigbar. So, und wenn man sich jetzt mal anguckt, gerade jetzt auch mit jüngster Zeit, was auf dem Vorfeld Bochum geworden ist, das ist nicht mal mehr eine graue Maus. Das ist schon eine Katastrophe, mal, um das mal salopp zu sagen. Andere sind ganz verschwunden. Ne?
Weil sie denselben Scherkräften ausgesetzt sind, über die wir gerade gesprochen haben.
Ja, und aber also, Bochum ist durchaus ein Arbeiterverein und auch ein Kultverein gewesen. Und deshalb war nicht davor zu meinen, ja, hier wird immer Fußball gespielt, ist auch egal, oder wird kein Fußball gespielt, die Leute kommen. Noch kommen sie. Und sie kommen vielleicht auch noch 1, 2, 3 Jahre. Aber ob sie dann auch noch irgendwann kommen, das ist die große Frage. Und das glaube ich so nämlich nicht. Genauso wie ich nicht glaube, dass, was wir vorhin hatten, dass das mit der Bundesliga und Europa League und Champions League und WM immer so weitergeht. Da hatten wir schon das Thema, dass die Blase irgendwann platzt. Es ist ungefähr so wie ein bisschen wie mit den Supervulkanen. Da sagt die Wissenschaft auch, es ist sicher, dass sie kommen. Wenn man die Erdgeschichte betrachtet. Die Frage ist nur, wann? Und genauso hier. Ich meine, noch ist es ja ein bisschen weit weg mit Katar. 4 Jahre. Aber ich weiß nicht, ob sich das nicht noch zuspitzt und so weiter. Ne? Man realisiert das ja erst dann richtig, wenn es soweit ist oder kurz vorher. Und dann im November und so weiter. Ob nicht dann die Leute sagen, ihr könnt mich alle mal und so weiter.
Wenn sich das Karussell so schnell dreht, ne? Also dass es in Europa, sagen wir mal, eine Pro-Pro-Liga gibt, wo sozusagen das ganze große Geld reinfließt, könnten wir dann eine Entwicklung sehen, wie es sie beispielsweise im Boxsport gibt, dass es in Europa 2 oder 3 verschiedene Ligen gibt?
Boxsport ist für meine Begriffe mit spätestens mit Klitschko und aber eigentlich schon vorher mit Lennox Lewis und davor Holyfield und Tyson und so weiter, Graziano.
Für den bin ich nachts noch aufgestanden.
Ja, ist für mich das nicht, fast ist tot, ehrlich gesagt. Ja. Weiß nicht, jetzt der Joshua, dann, der Klitschko geschlagen hat, das ist dann vielleicht einer, aber es fehlen da einfach die Typen. Das ist übrigens bei den Einzelsportarten immer so. Ne? Auch beim Tennis, wo Boris und Steffi weg waren, war es auch tot. Das war so ein Hype. Tour de France war mal so ein Hype, habe ich im Urlaub immer geguckt, spätestens ab 4 Uhr. Und jetzt?
Was Sie, das Trikot von, wie hieß er
noch? Der hieß Jan Ulrich. Ich
sag's immer noch. Oder Olympische Spiele. Olympische Spiele ist ja deshalb nur Augenblick im Fokus, weil wieder die Goldmedaillen da fallen. Aber
das ist natürlich, ja,
was ist mit Doping und so weiter? Ich habe mir früher im Sommer dann jeden 100-Meter-Lauf angeguckt. Aber seitdem Usain Bolt da und die Dopingfälle und so. Also, sagen wir mal so, es ist für mich, da hat es unglaublich verloren. Und wenn man genau guckt in Deutschland, jetzt ist mal gut, Winterolympiade, okay, aber danach, wen interessiert Rodeln oder so, ne? Also danach ist wieder nur Fußball, in Deutschland ist nur Fußball. Und wenn das hops geht, ne, dann ist sozusagen das letzte sportliche Event vorbei. Alles andere sind immer nur so Tropfen am heißen Stein.
Deswegen glaube ich auch nicht, dass das hops geht. Ich glaube einfach, meine These ist ja, dass der Unterbau so fest ist. Das ist an der Spitze, also jetzt so die Thematik mit diesen ganzen Geldern, die gezahlt werden, als Gehälter, als Ablösesummen. Da gab es dann ein Bossmann-Urteil, dann ist alles wieder gekippt und dann gab es keine Ablöse mehr. Ich glaube, irgendwann wird sich das auch wieder so gesund oder wie auch immer umkippt, dass es sowas dann wieder, dass die Gelder auf anderen Wegen fließen. Aber ich glaube,
da bin ich mir nicht sicher, ob die Gelder überhaupt dann auch fließen.
Oder
da bin ich mir ganz unsicher, dass wenn die wirtschaftliche Entwicklung so weitergeht und die Digitalisierung mit prognostizierten zig Millionen Arbeitslosen dann, oder weil die einfach nicht mehr gebraucht werden, da weiß ich nicht, ob die Familien denn das Geld noch haben für die Fußballschuhe. Und vergiss nicht die Infrastruktur. Die Schulen sind schon rot, die Straßen und Brücken sind sowieso schon mal kaputt. Es ist für diese allgemeine Befriedigung, Bedürfnisbefriedigung, ursprüngliche auch Befriedigung, kaum noch Geld da. Und ich würde das niemals mehr trennen von der allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklung. Weil das hängt zusammen. Ich kann nicht glauben, dass der Fußball so überlebt, und das andere geht in den Dutt. Also
das ist auch nicht ein Glauben, das ist ein Wunschdenken bei mir natürlich, ja, logischerweise, weil ich einfach mir nicht vorstellen kann und ich auch nicht möchte, dass das so kommt.
Ich bin ja glaube, bei dir.
Nee,
es ist idealistischer Realist.
Ja, muss ja auch so sein. Nur, es ist, also wenn ich bei mir anfange, ich würde natürlich, wenn ich mir überlegen müsste, ich habe ein bestimmtes Geld über, gebe ich das natürlich für mein Hobby und für mein wo ich Lust drauf habe, anstatt meinetwegen für ein Schulbuch oder Bildung, also um es überspannt zu sagen. Und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass das immer noch so eine Geschichte,
ja,
ist.
Ja, solange du noch Geld über hast.
Da machst du es ja eine große Frage.
Eigentlich gar keine aber, Sorgen.
Also aber je schlechter es den Menschen geht, desto besser wird es im Fußball oder dem Entertainment gehen. Ich erinnere da nur an einen Ausspruch meines ersten Chefs, Christoph Post, der Chef von MME war. Ich habe ja beim Privatfernsehen angefangen, Internet zu machen. Und der hat gesagt, je schlechter es den Menschen geht, desto besser geht es im Fernsehen.
Das kenne ich auch.
Ich glaube, dass das für sozusagen die Entertainment-Sparte Fernsehen, Event, Fußball auch gilt. Das heißt, und das Zweite, was ich glaube, ist, dass dieser Sog, die Geschichten von Neymar oder auch Cristiano Ronaldo, der von Madeira sozusagen von der vergessenen Insel aufgebrochen ist, um die Welt zu erobern, dass das Heldengeschichten sind, die
vom Tellerwäscher
Menschen, ja genau, die Menschen einfach motivieren, die für normale Karrieren an soziale.
Gebe ich dir recht, aber das ist nur unter der Voraussetzung, wenn das alles hier so weitergeht. Die Menschen denken ja immer, so wie es ist, bleibt es. Ne? Norbert Blümitz, die Rente ist sicher, ist ja das Paradebeispiel. Hier ist nichts sicher, es entwickelt sich weiter. Und wenn das so weitergeht, ist auch natürlich der Fußball betroffen. Das, was du sagst, ist ja richtig, aber nur unter den Voraussetzungen, dass das hier irgendwie alles so weiterläuft. Aber sag mal, in dieser Zeit läuft das alles so weiter, wo so viele Krisenherde sind, wo so viele Flüchtlinge immer noch kommen und auch wieder kommen werden und so weiter, wo Despoten und Populisten immer mehr am Ruder sind. Wenn wir sind in einem Lande, wo derzeit die SPD in den Umfragen nur noch 1,5% vor der AfD liegt. Also worüber reden wir? Glaubt doch nicht, dass das irgendwie alles immer, naja, irgendwie geht das schon so weiter und so weiter. Irgendwie
naja, wir reden über ein Wachstumsszenario des FC St. Pauli, weil in dem Moment, wo sich sozusagen, wo sich die Gesellschaft politisiert und polarisiert, kann der FC St. Pauli eigentlich nur gewinnen, weil sozusagen die Stimme des FC St. Pauli ist eine eindeutige Stimme, wir werden eindeutig wahrgenommen, verortet nach links. Teile des Vereins werden nach links, links, links verortet, andere vielleicht eher, sagen wir mal, in die linksliberale Ecke, wo es um Galau und Werbung Treibende geht, aber grundsätzlich in Richtung links. Und in dem Moment, wo sich die Gesellschaft polarisiert, ist das ja genau unser Thema.
Ich bin ja auf deiner Seite und ich bin auch auf der Seite des FC St. Pauli. Nur das ist ja nicht die Frage, dass diese Seite, wenn das so weitergeht in Europa, sich durchsetzt. Das ist ja das große Problem. Man muss es tatsächlich europäisch auch sehen. Und du kannst es auch nicht lösen von Europa. Weil du merkst, dass die Abhängigkeiten letzten Endes immer größer werden. Das heißt, wir schaffen es nicht, Orban im Zaun zu halten oder die Polen irgendwie mit irgendwelchen Druckmitteln zur Umkehr zu zwingen. Was ist, wenn Macron scheitert und Le Pen in Frankreich gewinnt? Dann bleibt natürlich nicht alles hier so, wie es ist. Und das wird natürlich auch Auswirkungen auf den Fußball haben. Und die soziale Diskrepanz, die hier herrscht, immer größer wird. Das ist für meine Begriffe die größte Gefahr auch. Wenn noch reden wir davon, naja gut, irgendjemand wird dann die Brücken ja noch bauen und irgendwie die Schulen laufen auch irgendwie weiter und Altersarmut und Pflegekräfte. Ich darf daran erinnern, dass das, was die GroKo beschlossen hat, 8000 Pflegestellen zusätzlich, dass das nicht mal ein Tropfen auf dem heißen Stein ist. Auch denen fehlen die Visionen. Ich glaube in dieser Gesellschaft, und da hängt es wieder zusammen, ich glaube es fehlen vielen Menschen hier und auch den Politikern und auch den Ökonomen die Vision. Das heißt, viele haben nur noch die Vision von Wahl zu Wahl oder von einem Vorstandsvertrag zum nächsten.
Genau.
Man muss mal vorstellen, was wir alles hinnehmen. Wir nehmen Dieselgate hin, wir nehmen Boni hin von der Deutschen Bank, die Verluste schreibt und 1 Milliarde Boni zahlt. Was nehmen wir eigentlich alles hin? Aber glaubt doch nicht, dass das so weitergeht. Also wer das glaubt, das ist wieder, deshalb sage ich Norbert Blüm, die Rente ist sicher, super. Genau, es ist noch niemals in der Geschichte irgendwas so geblieben, wie es ist. Und die meisten Reiche, ob osmanisches, ägyptisches, griechisches oder vor allen Dingen auch römisches Reich und auch der Adel, sind an ihrer Dekadenz, an ihrer Gier, an dem Auseinanderdriften auch der Gesellschaften gescheitert. Eigentlich haben wir eine soziale Marktwirtschaft, hatten wir, muss ich sagen. Wir haben im Grunde genommen eine freie, liberale, neoliberale Marktwirtschaft hier.
Ja, ja.
So, und das ist das größte Problem für uns alle und auch für den Fußball letzten Endes. Das kann man nicht mehr davon trennen.
Wobei wir ja gerade genau so dann zwei Stichworte zusammengebracht haben, nämlich jüngst im letzten Sommer G20, das ja sozusagen als Hashtag für all das steht, was du gerade gesagt hast. Und den FC St. Pauli, das erinnert mich übrigens, und ich wäre gar nicht drauf gekommen, wenn du das jetzt nicht so ins Spiel gebracht hättest. Ein Freund von mir, Autor und auch Blogger, der hat einmal einen Entwurf für ein Buch sich ausgedacht, das noch nicht veröffentlicht ist, vielleicht auch nie veröffentlicht wird, aber die Grundidee fand ich ganz spannend. Nämlich, dass in einer zusammengebrochenen Gesellschaft in der Zukunft, nicht weit in der Zukunft, 10, 20, 30 Jahre in der Zukunft, die Nationalstaaten sich aufgelöst haben und Chaos herrscht und sich sozusagen so eine Art Hafenstraße 2 rund um das St. Pauli-Stadion gebildet hat.
Also wirst du keine Insel errichten, das finde ich halte ich für blödsinnig. Ich glaube auch nicht, dass das so
diese ist ja auch ein Romanentwurf, aber ja, die Idee fand ich ganz schön,
ja.
Weil es in dieselbe Richtung geht. Also sozusagen, wir sprechen beim FC St. Pauli ja über das Thema Solidarität, über das Thema politisches Gerademachen in nicht nur im Stadion, nicht nur gegen Recht, sondern auch gegen Putin.
Es muss nicht in dieselbe Richtung gehen, aber momentan, ich hoffe nicht, dass es in dieselbe Richtung geht. Ich hoffe, dass wir stark genug sind, dem was entgegenzusetzen. Aber momentan, man muss sich vor Augen halten, dass hier jemand Finanzminister wird, wenn die GroKo durchkommt, der unfassbare Märchen vor dem G20-Gipfel erzählt hat, dass das alles so eine Veranstaltung wird wie der Hafengeburtstag so ungefähr. Das ist unglaublich, wie viel Ignoranz, Inkompetenz und so weiter hier in Aussicht steht. Wir müssen natürlich was da entgegensetzen, aber ich weiß nicht, ob wir es schaffen und wer es dann schaffen soll. Ich habe gedacht, in meinem Alter, gut, ich werde da irgendwie große Katastrophen so nicht mehr erleben. Mittlerweile bin ich mir nicht mehr sicher. Und ich habe jetzt das Gefühl, erst wenn die Niederlande abgesoffen sind, nimmt man die Klimakatastrophe richtig ernst, vorher nicht. Es war immer in der Menschheit so, dass sein bestimmtes Bewusstsein und deshalb müssen wahrscheinlich erst die großen Katastrophen kommen. Ich hatte ja schon gedacht, dass nach dem Zweiten Weltkrieg letzten Endes nichts mehr sowas passieren kann. Dass das überhaupt noch möglich ist, nach der Erfahrung. Und was sehen wir jetzt an rechten Tendenzen, Nazis und so weiter und nicht nur in Deutschland? Das ist unfassbar, dass man keine Lehren, dass die Menschheit oder große Teile der Menschheit keine Lehren aus der Geschichte zieht. Ich hoffe ja, dass es noch einen Gegenpol gibt, dass es nicht so kommt. Insofern widerspreche ich ein bisschen dem Roman. Ja gut, das ist ja auch nur ein Roman und auch nur Fiction. Ich hoffe, dass es nicht so kommt. Aber sicher bin ich mir nicht.
Aber die Grundidee sozusagen, also wenn wir mal die Grundidee des Romans nehmen, du hast vorhin das Stichwort Romantik gebracht, was ja im Zusammenhang mit St. Pauli immer ganz wichtig ist.
Ja, mir auch.
Ja, natürlich uns allen. Wir sind ja Romantiker sind ja Menschen, die gewohnt sind, enttäuscht zu werden.
Und die werden ja nicht nur enttäuscht. Also ich habe das immer gesagt, ich bin eigentlich ein idealistischer Realist. Oder ein realistischer Idealist, je nachdem, wie man das will.
Also du denkst ja von den ist, ich, das soll.
Nein, ich will nicht enttäuscht werden und ich auch bei Romantik, ich habe auch wunderbare, schöne Erlebnisse, romantische Erlebnisse gehabt. Also es ist nicht so, dass es immer in Depressionen endet und so weiter. Also das Leben ist ein Weg mit, auf einem schmalen Grat, wo man immer mal links oder rechts abrutscht irgendwo. Aber man muss mit dieser komplexen Welt, und dass es immer nicht gleich läuft, leben lernen.
Genau, und der Romantiker ist halt in der Lage, aus sozusagen dem Verlieren, aus dem Misserfolg, aus dem Versuchen an sich schon so viel rauszuziehen, dass er gegen Darmstadt beispielsweise gar nicht gewinnen muss. Oder gegen Nürnberg.
Ja, aber das gegen Darmstadt musst du auch nicht gewinnen, auch gegen Nürnberg nicht. Aber den Kampf, den ich da gerade skizziert habe, gegen das, was da global passiert, den musst du letzten Endes gewinnen. Ich glaube nicht, dass man den gewinnen wird. Ich glaube, das wird noch viele, viele Opfer kosten. Aber
aufgeben werden verlieren. Also aufgeben geht nicht.
Nein, es wird, wie gesagt, es wird viele Opfer kosten. Aber ich glaube schon, dass die Chance da zu überleben groß ist. Auch wenn zum Beispiel Leute wie Hawkins und so weiter der Menschheit noch 1000 Jahre nur bestenfalls geben, weil die Probleme einfach zu groß wären, sei es multiresistente Keime, sei es Gefahr Atomkrieg, sei es irgendwie Asteroiden oder Supervulkane, die hochgehen und so weiter. Eins ist ganz klar, das habe ich auch schon öfter mal getwittert und so weiter, wenn wir uns hier als Menschheit, wenn wir nicht in der Lage sind, das Leben zu regeln global, dem Universum, es ist scheißegal. Wir sind nicht mal ein Wimpernschlag in der Geschichte des Universums. Das heißt, da wird irgendwann sowieso die Sonne größer werden, die Erde verschlucken oder auch vielleicht gerade nicht, aber alles verbrennen. Auch das bleibt nicht so ewig, wie es ist. Und wir, das soll man sich jeder vor Augen halten, wenn ich das hier so sehe, das Tragen, was auf dieser Welt ist, na, insbesondere zum Beispiel Trump, wenn ich da mal dran erinnern darf, dann ist eigentlich macht mich das fassungslos, weil man gibt die Schätze, die man eigentlich hat und die Möglichkeiten, die man hat auf dieser Welt einfach so, man setzt sich so aufs Spiel. Na? Und wir haben eine Chance, eine große, jeder mit seinem Leben und auch wir als Gesellschaft, ja, und wenn wir sie nicht nutzen, es wird in ein paar Millionen Jahren spätestens, vielleicht auch schon in 1000, kein Haar nach danach krähen, ob wir nun existiert haben oder nicht, oder wie wir gelebt haben. Und, aber die Menschen sind so gepolt, dass sie immer denken, zur Zeit, wo sie leben, es bleibt alles so, wie es ist. Also, wenn ich ein Haus habe und da sind Deiche und so, das bleibt alles so. Und, das ist natürlich völliger Quatsch. Man müsste heutzutage, kannst du gut ablesen an der Gesellschaft, im Gegensatz zu meinetwegen vor 30, 40 Jahren, du kannst nicht mehr sicher sein, dass du in der Stadt leben kannst, wo du möchtest. Du kannst nicht mehr sein, dass du den Job noch hast, überhaupt einen Job oder einen Job da oder den Job, den du willst. Oder die Beziehung, dass du Beziehung.
Also viele, gerade für Hamburg und München gilt das beispielsweise, wer kann denn heute noch in Hamburg und in München leben?
Oder viele träumen auch junge Menschen, wenn sie heiraten, ja, ich gönne das ja, ne? Dass sie Liebe und das bleibt immer auf ewig und bis der Tod auch scheidet. Statistisch gesehen zumindest ist es völliger Quatsch. Man soll, es ist ein Lebensabschnitt. Du kommst allein und du gehst allein. Und man soll gefälligst dann nach Möglichkeiten mit dem, was gerade ist, auch sich arrangieren und leben. Und nicht immer weder in der Vergangenheit noch allzu sehr in der Zukunft leben. Also hier, warte mal ab, bis du in Rente bist, dann kannst du reisen nach Rosenheim oder Rüdesheim mit Spazierstock.
Was sagst du da raus und Heidenheim?
Ja, wer weiß, ob du dann überhaupt noch lebst. Ne? Also man soll den Moment schon genießen.
Apropos Moment genießen, ich habe tatsächlich, ich muss ja irgendwie den Bogen nochmal zum Thema Podcast kriegen. Ich habe tatsächlich beim Spiel gegen Nürnberg, habe ich mir ganz, ganz lange eigentlich gar keine Sorgen gemacht, weil ich dort war, wo ich sein möchte, weil Flutlicht an war, weil ich gesehen habe, wie die Mannschaft sozusagen, also die Mannschaft so etwas ausgestrahlt hat, wie ein Besitzanspruch an das Spielfeld, ein Spielen wollen. Also die haben zu keiner Sekunde aufgehört,
mit diesem Gegner Nürnberg spielen zu wollen.
Ja, und das stimmt. Und du warst auch in deinem Wohnzimmer. Also
muss man das war ein Montag. Es war nur allein. Wieso ist sowas an einem Montag? Ja, also das ist halt auch so ein Prinzip dahinter, wo ich so sage, alles klar, ich finde auch Flutlichtspiele toll. Ich finde auch irgendwie abends freut man sich den ganzen Tag drauf. Und man hat dann aber...
Ja, Montag ist scheiße.
Ja, und man hat dann irgendwie das Wochenende dahin. Das ist ein Freitag, das ist, keine Ahnung, oder ein Samstag, Nachmittag, was auch immer. Aber Montag und du denkst, ach so, ja, wieso sind da eigentlich so wenig Gäste da? Nürnberg ist ein großer Verein.
Es waren 2007 mal Gäste da. Also der war voll, der Gästeblock. Ich glaube, der war... Das war aber auch sozusagen eine Sonderkonjunktur, weil es in Bayern
ja, Karneval,
Ferien.
Ja, genau. Und Hamburg ist immer noch, das darf man auch nicht vergessen, Hamburg ist auch für viele Auswärtsmannschaften immer noch eine Reise wert. Genauso sicherlich wie Berlin oder München oder Köln.
Ja, und von Nürnberg sind es nur 4,5 Stunden mit dem ICE. Ne?
Das ist tatsächlich, aber die fährst du nicht um 23 Uhr nach dem Spiel?
Nein, die bleiben hier.
Die bleiben hier. Also,
nehmen sich frei.
Wie gesagt, die haben Ferien.
Ja.
Die Planlasse.
Die Planlasse bleiben hier. Deswegen war der auch so voll. Am Anfang war es ja auch ein bisschen mau. Es ne? war so ein Montag. Alle haben gearbeitet. Alle sozusagen im Hinterkopf. Ah, trinke ich noch ein Bier. Muss morgen früh raus. Aber dadurch, dass der Gästeblock ja auch so schön laut und auch so schön scheiße war, im Sinne von Südstaatenflagge zeigen von Anfang an.
Oh,
und das zwei oder dreimal Scheiß an Pauli singen, da waren wir natürlich da. Also ich meine, man kann sich eigentlich nur bedanken dafür, dass die so unglaublich hässlich sind, viele von den...
Ja, aber es ist schlimm, dass sie so sind dann, ne? Also die Fans so bedanken, ja, dass es die Gegenmacht gibt, aber...
Ja, aber du brauchst ja auch irgendwie einen Resonanzraum und der war da. Also ja. Der Resonanzraum war da und der Verein an sich, und das ist völlig auch so abgefahren, hat ja kurz vor dem Spiel getwittert, das Bild von der Gegend gerade, kein Mensch ist illegal und auch kein Fußball gegen Faschisten. Und hat er gesagt, genau so soll es sein, als erster FC Nürnberg. Und als ich dann sozusagen die Jungs da ihre Südstaatenflagge pissen sehen, habe ich gedacht, ja gut, da gibt es eine deutliche Diskrepanz zwischen dem Verein und seinen Fans. Aber die haben... Das haben wir natürlich auch gebraucht. Ne? Also das haben wir gebraucht.
Ja,
das haben
wir gegen wir von Nürnberg gebraucht.
Wir können ja auch mal einen Tick in die, zum Ende dann auch mal einen Tick in die Zukunft werfen oder so. Also bei allem, was ich zu kritisieren habe oder wir vielleicht alle zu kritisieren haben, ich erwarte jetzt einfach von der Führung auch. Und die sind ja nicht ganz so unerfahren, gerade wenn ich Andreas Rettig nehme, der sich nun auch gut auskennt und so weiter und so fort. Erwarte ich, dass sie jetzt meinetwegen um Buchtmann, wenn sie Sobig halten können, Sobig Himmelmann, dass sie jetzt mal vorwärtsgewandt nicht wieder jemanden wie Adavi oder so holen, also irgendwo einen, der aussortiert wird oder so, sondern dass sie jetzt mal versuchen, eine Mannschaft wieder aufzubauen. Eine Mannschaft, die was will auch, die weiß auch, was sie vielleicht diesem Publikum und den Fans und so weiter hier und dem Verein schuldig ist. Sowas hoffe ich, erwarte ich. Ich glaube, in dieser Stadt, das betrifft ja den HSV genauso, erwarten alle Fans, dass ihr Verein jetzt auch mal wieder irgendwo, und das gilt für beide, in ein anderes Fahrwasser kommt. Wieder mal dass man nicht immer überall, so wie der HSV über Finanzen und gescheiterte Existenzen und Spieler werden immer schlechter oder wie meinetwegen St. Pauli, ja, wo geht es denn nun die Reise hin und ich sehe hier nichts, keine Vision. Dass man irgendwann wieder in der schönsten Stadt der Welt, für mich ist es die schönste Stadt der Welt, hier will ich auch leben, hier ist eine tolle Stadt, mit auch tollen liberalen Menschen auch in der Mehrheit, in der großen Mehrheit, dass da irgendwann auch mal wieder adäquater Fußball gespielt wird. Dass ich auch mal wieder hingehen kann und nicht jedes Mal irgendwie Angst haben muss oder zittern muss. Und das gilt eigentlich für alle, auch für beide Vereine. Und das gilt auch für Altona 93 auch, an einer meiner Lieblingsclubs auch, wo ich gerne bin.
Die morgen Lübeck spielen.
Ja, die ist auch...
Ich glaube nicht, dass sie stattfindet.
Nee, aber es ist... Mit anderen Worten, ich will doch nur wieder ein bisschen, jubeln kann, Freude haben irgendwie und dann genüsslich irgendwie die Bratwurst essen und sagen, geil. Einfach nur sagen, mal wieder geil.
Aber dafür brauchen wir 2 oder 3 Jahre, also beide Vereine, 2 oder 3 Jahre Ruhe.
Ja, aber es muss mal irgendwie, aber es muss, da wirst du mir doch recht geben, irgendwas jetzt ab der nächsten Saison, sofern man die Klasse erhält, wovon ich stark ausgehe, dass man irgendwas erkennen muss. So, hier kann Freude aufkommen.
Was mich interessieren würde, also das, was du, Markus, im Großen über Barcelona gesagt hast, dass die sozusagen ihre Mannschaft um einen Kern aufbauen. Diesen Kern kann man ja beim FC St. Pauli auch sehen. Der Kern sind Waldemar Sobotta, Buchtmann, das ist so, wie ich würde persönlich einfach wo noch dazu zählen. Und
ja, Himmelmann,
genau, das ist sozusagen der Kern.
Dann wirst du sehen, ob Subic verlängert.
Und
das ist die erste Frage jetzt. Der Vertrag läuft aus.
Genau, das ist die große Gretchenfrage. Haben wir sozusagen diesen Kern tatsächlich gebaut? Oder ist das sozusagen so eine Art...
zusammengewürfelter Haufen.
Ja, Luftschloss. Ein Traum, den wir haben, dass diese 5, 6 Spieler gibt, die dieses Gerüst einer Mannschaft ausmachen. Oder müssen wir nicht sozusagen... wenn das passiert, obwohl wir relativ schnell dann auch feststellen, ob es funktioniert oder nicht. Also spätestens im Sommer wissen wir, ob der Subic noch da ist. Wir wissen, ob der Vertrag von Kader noch ein Jahr verlängert wird. Also ob wir sozusagen die Seele St. Paulis auch auf dem Rasen noch vorfinden können, zumindest auf der Bank. Also ich würde mir ja wünschen, ehrlich gesagt.
Ja, wir wünschen uns es alle. Ich sage, es soll einfach mal wieder ein bisschen geil werden. So.
Ja, aber ich bin mal jetzt wieder kontra. Uwe Stöver als Sportdirektor mit Kautschinski als Trainer, was erwartest du da? Die haben wieder ihre eigenen Vorstellungen, was da kommt und werden ihre eigenen Leute wieder dann nachholen, weil sie auch wieder am Erfolg gemessen werden. Und ich würde mich wundern, ich würde mich auch freuen, wenn Kala verlängern würde, wenn Sobich verlängern würde. Es würde mich aber, ehrlich gesagt,
das ist
überraschen.
Das ist in Hamburg der Arnesen-Effekt. Nennt man den. Der kommt von Chelsea und bringt 5 Spieler aus der 2. und 3. Mannschaft mit.
Ja.
Ja, nee, das kann natürlich nicht funktionieren. Deshalb meine ich ja auch, dass gerade Rettich und auch Oke Göttlich und so weiter gefordert sind, selber auch zu überlegen, sie brauchen sich um die Fans und die politische Ausrichtung und den Kult und weiß ich was alles keine Gedanken machen. Das Stadion steht auch darüber nicht. Sie müssen sich mal Gedanken machen, wie soll die Mannschaft aussehen. Ja. Das ist, glaube ich, das zentrale Problem. Und ich weiß nicht, ich kenne die zu wenig, auch persönlich schon gar nicht, Kautschinski und Stöber. Ich weiß nicht, wie sie da ticken werden oder ob sie dieses Gen vielleicht auch drin haben und da mitmachen. Ich weiß es nicht. Für mich kam das auch überraschend, die Verpflichtung, also beide.
Wie bringt man sozusagen neuen Angestellten, sportlichen Angestellten denn das bei, was er auch nicht ausmacht?
Ja, ich sage ja, du brauchst ihm vieles ja gar nicht beibringen, das sieht man ja. Du siehst das volle Stadion, das ist ja alles offensichtlich. Ja. Die drittstärkste Marke im Fußball, das ist ja alles da. Ja, genau. So, und alles, was ich erwarte jetzt, und zwar von der sportlichen Führung, ist, dass sie sich Gedanken macht, wie soll denn der Fußball aussehen, mit wem wollen wir das machen und so weiter. Das ist die zentrale Frage. Und da erwarte ich, oder sagen wir nicht erwarte, ich hoffe einfach, das habe ich ja gerade gesagt, ich hoffe einfach, dass es gelingt, eine Mannschaft aufzustellen, die wieder in der Lage ist, vielleicht auch nicht gleich am Anfang, aber dann doch Freude zu machen und Fußball zu spielen. Denn darum geht es. Es geht letzten Endes, und das geht auch für uns, wenn wir in der Freizeit gespielt haben oder spielen, dass wir doch nicht dahin gehen, um da rumzudödeln. Wenn ich Fußball spiele, dann will ich Fußball spielen, genauso wie jeden anderen Sport. Und dann habe ich auch genug Ehrgeiz, auch Badminton, was ich sehr viel gespielt habe und auch relativ erfolgreich, dann will ich auch irgendwo gewinnen oder so. Oder zumindest mein Bestes geben. So. Und das erwarte ich, dass die Mannschaft, dass es eine Mannschaft wird, die das mir zeigt. Und letzten Endes, auch wenn du sagst, bei St. Pauli geht es nicht um Fußball, ja doch, es geht auch um Fußball und gerade für mich um Fußball. Ich will auch ein Fußballspiel sehen, denn sonst könnte ich auch irgendwie zu irgendwelchen Events marschieren oder so, zu mir DSDS nur noch angucken oder Dschungelcamp oder sonst was im Fernsehen. Nein, ich will Fußball spielen und ich gucke auch selten Handball oder andere Sportarten, weil ich eben auch ein großer Fußballfan bin und da möchte ich gerne Fußballspiele sehen und durchaus auch mit Open Ausgang, also auch die nicht gleich festgelegt sind und nicht, dass ich da wieder Vereine habe oder so, an die wir sowieso nicht rankommen und so weiter und so fort. Also ich für Freude.
Obwohl wir das in der zweiten Liga ja haben. Jetzt haben wir ja das große Glück, dass wir gegen Mannschaften spielen, die selber das Spiel machen wollen. Ingolstadt, Kiel und...
Kiel will das Spiel machen? Kiel will nicht das Spiel machen.
Naja, die wollen die Scharte von der Ostsee auswetzen, würde ich sagen. Ich meine, das ist die einzige Heimniederlage in der Hinrunde zumindest.
Ja,
das waren wir.
Doch, Scharte wird zurückholen.
Ja, das ist überhaupt noch eine lustige Frage, denn ich glaube, er will ja gar nicht.
Ja, gut, das sagen sie aber alle. Das sagen sie alle schon aus Notwehr und solange es gut läuft, im Augenblick läuft es bei Kiel nicht mehr so gut. Also, das sagen sie alle, dass sie irgendwo hier, das ist ja dieses typische hier, ich habe mein Herz da und jeder neue Spieler ausgeliehene sagt bei dem Verein, wohin ausgeliehen wird, ja toll, Verein, das finde ich klasse, dass ich jetzt hier bin, aber also ich glaube, das ist bei denen, ich kenne Durchschnitts nicht, aber das ist eigentlich kein Maßstab. Ich habe ja vorhin gesagt, ich glaube, dass es nur noch ganz selten ist, dass Menschen auf ihr Herz zeigen und
ja, das also prinzipiell einen guten Stürmer zu haben, der beweist, dass er in der zweiten Liga trifft und weiß, wo das Tor steht, den haben wir aktuell nicht. Und das ist natürlich, müssen wir darüber reden. Wenn wir über Fußball reden, der erfolgreich sein soll, dann fängt das natürlich bei der Mannschaft an.
Und wer weiß, ob Dürksch noch so begeistert ist, wenn das bei Kiel jetzt so weitergeht, wie es ausschaut. Ne? Denn ich hatte auch, ja, ich freue mich eigentlich für Kiel oder habe mich gefreut, aber ich glaube, die haben seit 9 Spielen auch nicht mehr gewonnen.
Das ist wie Würzburg. Wie Würzburg letzte Saison.
Ja, wohl nicht so schlimm. Ne? Also
ja gut, die haben mehr Punkte gehabt als Würzburg, aber jetzt geht es praktisch, die werden am Ende Zehnter werden.
Ich freue mich ja, weil wenn die tatsächlich aufgestiegen wären, oder,
ja, das ist jetzt dann vorbei,
dann hätte ich mir ja in
etwas Freude heute
Abend. Ich bei meinem Liegeplatz etwas, das ganze Jahr was anhören müssen. Hm. Also deswegen bin ich ja sehr froh. Wie steht's denn wo?
Ja, wir haben gerade noch mal ein bisschen Fußballfreude. Dortmund hat mit einem Doppelschlag von Batshuayi 3-2 gegen Bergamo gewonnen.
Ja, aber es ist das Hinspiel und auswärts die Tore zählen doppelt.
Ja, da passiert es, kommt 0-0, da kommt der Stöger-Mörtel.
Das sieht nicht so dolle aus, ne?
Ja, wir hatten aber im Vorgespräch...
Bergamo reicht schon an. Ich meine, Bergamo, worüber reden wir, ne? Ja. Reicht ein 1-0 schon, ja, um weiterzukommen, ne? Also... Gut, Dortmund hat Defensivprobleme, St. Pauli hat ganz andere.
Da können wir uns zusammentun.
Fusionieren, naja.
Nein, aber
gibt es,
ich glaube, wir sind uns da ja alle einig und ich glaube, das würden auch alle Fans unterschreiben, wenn sie mal wieder auch ein schönes Fußballspiel haben.
Wie sieht das denn aus nächstes Jahr, Lokalderby in der zweiten Liga?
Ich wünsche ganz grundsätzlich mal... auch wenn einige das vielleicht anders sehen, Hardcore-Fans. Ich wünsche keinem Verein einen Abstieg. Und ich glaube, es wäre für Hamburg auch generell nicht gut, wenn wir hier nur noch zweite Liga hätten.
Ja.
Ehrlich, das ist für diese Stadt, die sowieso schon irgendwie komisch daherkommt in den letzten Jahren, nicht gut.
Weil sie von lauter Ostwestfalen regiert wird.
Ja.
Also es sind ja alles keine Hamburger, die uns regieren. Ne? Also Olaf Scholz nicht, Neumann war kein Hamburger, alles aus Westfalen.
Die sind stur und beratungsresistent.
Ja, guck mal.
Das habe ich selber erlebt. Ja gut, der ist vielleicht der einzige Erfreuliche, ne? Von, der geht, der eine.
Na genau, der eine geht, der andere hatte keine Lust mehr, den haben wir in seinen kaputt gekriegt und der andere geht und ja... Nee, also der HSV, ich will eigentlich auch nicht. Also ich hätte ja Lust gehabt auf eine Relegation gegen HSV, so richtig.
Nee,
schön hardcore, aber wenn wir das einfach nicht schaffen, da oben mitzuspielen, dann ist das auch irgendwie...
Ich finde auch, wir sollten uns wirklich also unbedingt Gedanken um unseren Verein machen und dem HSV wünsche ich nicht abzusteigen. Wenn er dann da irgendwie dran scheitert, dann hat er auch selber Schuld. Denn die Probleme sind auch mehr als hausgemacht. Bin ja mal gespannt, was jetzt dabei rauskommt bei den Vorstandswahlen und so weiter und so fort. Also Gut, das ist aber nicht unser Bier. Wir haben, finde ich, genug Probleme.
Ich wollte gerade sagen, die ganze Euphorie oder die ganze Emotion, die wir haben, das ist, glaube ich, sinnvoll, das bei uns im Verein umzumünzen, als es gegen Aggressionen schlagen zu lassen gegen HSV oder gegen andere Vereine.
Nein, gar nicht. Das kommt gar nicht. Aber
oder
schlagen wollen wir ja schon.
Ich sag dir was, ich wünsche schon deshalb keinem den Abstieg, ganz ehrlich. Und da bin ich, ist wieder meine soziale Komponente. Weil das immer bedeutet, dass Angestellte dieses Vereins, die dafür gar nichts können und so weiter, möglicherweise entlassen werden und so. Das hat viele Zulieferer vielleicht nicht mehr so klarkommen. Also aus sozialen Gesichtspunkten wünsche ich das keinem, weil das geht auch manchmal an die Existenz und so. Und das kann wirklich nicht unser Bestreben sein. Gerade wenn du sagst, als durchaus linker Verein, ist das denn das Letzte, was wir wollen? Dass wir irgendwie jemandem wünschen, dass er seinen Arbeitsplatz verliert?
Nö, das, glaube ich, geht uns allen so.
Ja.
Das war ein schönes Schlusswort, oder?
Finde ich so.
Ja, und Schlusswort, wir wollen alle wieder ein bisschen mehr Freude haben.
Also ja. Ich finde schön, dass du heute da warst. Also mich hat das wieder richtig begeistert, weil ich habe in letzter Zeit wenig St. Pauli-Begeisterung gehabt oder gespürt. Und ich finde, du bringst da so einiges mit. Also es hat mich positiv berührt. Also ich habe auch wieder mehr Bock, wieder ins Stadion zu gehen.
Ja, dann fange ich jetzt mal an, die Taschentücher rauszuholen und spiele unseren Jingle.
Ganz genau. Also,
tschüss, bis nächstes Mal.
Ciao.
Tschüss.
Ciao.
Danke, dass du da warst.
Nicht dafür.
90 Euro St. Pauli Podcast.